Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag.
Bevor du jetzt irgendwas sagst, darf ich dir erstmal einen imaginären Schnaps reichen?
Es ist sehr gut, ich hatte nämlich nichts mehr zu sagen, weil mir jedes Mal aufs Neue bald nichts mehr einfällt, was ich sonst noch Sinnvolles hinzufügen könnte. Du darfst mir Schnäpse reichen, Hauptsache du redest. Alles andere ist egal, will ich mir was. Rede, sprich.
Du würdest den jetzt einfach trinken, ohne zu wissen, wofür der überhaupt ist.
Vielleicht für diese Woche, die ich jetzt hinter mir habe, hier mit diesem Fall, oder weil wir wieder eine Schnapszahl haben. Haben wir eine Schnapszahl?
Ja, wir haben wieder eine Schnapszahl. Das ist unsere 222. Folge. Schön, oder? So, wir stoßen jetzt alle mal imaginär mit euch zusammen an. Und vielleicht sitzt ja wirklich gerade jemand mit einem Schnapsglas da und denkt sich, cool, oder nimmt an ein Bier. Ich hoffe nur, es ist nicht am Morgen, weil das wäre schon ein bisschen weird.
Meinst du, es gibt Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich uns schön saufen müssen?
Ja, gut. Kann durchaus passieren. Gut, dass man uns nicht sehen kann, wa?
Bei dir ist es ein herber Verlust. Bei mir, also ich bin nicht umsonst Podcaster geworden.
Das ist ja völliger Unsinn. Sie sind auch eine Augenweide. Und für diejenigen, die es nicht wissen, eigentlich...
Weit vor allen Dingen, ja.
Für diejenigen, die es nicht wissen, du laberst ja auch gerade Unsinn, ne? Weil du hast ja auch mal gestreamt und da warst du ja auch zu sehen und du hast YouTube-Videos gedreht, genauso wie meine Wenigkeit. Also, und dann haben wir uns dafür entschieden, es ist wirklich besser für alle Anwesenden, wenn wir podcasten.
Damals, da war ich ja noch jung.
Gut, ach stimmt, verdammt, das ist ja bald auch schon fast 10 Jahre, egal. Gut, wollen wir mal zurück zum Thema True Crime kommen, der Grund, warum ihr alle hier eingeschaltet habt. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor ich starte, habe ich eine Triggerwarnung und die ist diesmal etwas eindringlicher. Also in meinem heutigen Fall geht es unter anderem um den Mord an Kindern plus, dass der Täter sich hier auch mal selbst zu Wort meldet in schriftlicher Form. Wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Das Bezirksgericht Neubrandenburg in der DDR. Staatsanwalt Bernd Tischler ist auf dem Weg in sein Büro. Nochmal einen letzten Blick in die Akte werfen und dann startet der Prozess. Ein Prozess, der in der DDR für einiges Aufsehen gesorgt hat. Und das leider nicht im positiven Sinne. Denn die grausamen Taten, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden und die er auch gestanden hat, passen so gar nicht in das friedlich propagierte Menschenbild der Deutschen Demokratischen Republik. Routiniert blättert der erfahrene Ankläger im Dienste des Staates in seinen Unterlagen. Hier ist alles sauber dokumentiert. Ort, Zeit, Datum sowie nähere Angaben zu den Opfern. Ja, sogar der Weg des Täters zum Tatort und sein Befinden und Fühlen bei der Tat ist nahezu lückenlos niedergeschrieben. Blättert man ein wenig weiter, findet man sogar noch nahezu die gleichen Angaben zu Menschen, die der Täter als nächstes auf seiner Todesliste hatte. Voll todestauglich, liest Bernd Tischler sich laut vor und schüttelt dabei den Kopf, bevor er das Buch mit der Aufschrift »Geheime Privatsache« wieder zurück zu seiner Strafakte packt. Selbstverständlich würde kein Staatsanwalt so etwas in einer Anklageschrift schreiben. Aber das musste Bernd Tischler auch gar nicht. Die penibel sortierten und dokumentierten Unterlagen, die er sich über die letzten Wochen in Vorbereitung auf den Prozess durchgelesen hat, stammen aus der Feder des Mörders selbst. Wir beginnen wie immer von Anfang an. Es ist der 16. Juli 1983 in Neubrandenburg. Da ihm das Bier in der Gaststätte Werderbruch wieder einmal sehr gut bzw. eher etwas zu gut geschmeckt hat, begibt sich der 22-jährige Jörg B. in den späten Abendstunden deutlich schwankend auf den Heimweg. Ganz stressfrei war der Abend für ihn nicht. Es gab ein kleines Handgemenge in seiner Stammkneipe. Aber da es nicht das erste Mal ist und der Alkohol ohnehin alles betäubt, hat Jörg den Zwischenfall schon wieder verdrängt. Da sich der Heimweg aber beschwerlicher als gedacht gestaltet, legt sich Jörg B. im Park in der Nähe der Stadthalle auf eine Parkbank, um erstmal ein kleines Nickerchen zu halten. Was der 22-Jährige nicht ahnt, ist, dass er schon seit einiger Zeit beobachtet wird. Beobachtet von einem Mann, der die Ermittler der Volkspolizei die nächsten Monate um ihren Schlaf bringen wird. Denn Mario B. ist keineswegs zum Feiern unterwegs. Nein, er möchte ein Leben nehmen. Diesen perversen Wunsch trägt er schon lange in sich. Woher er rührt, ist ebenso gespalten wie sein Inneres. Vielleicht war es der gewalttätige Stiefvater, der ihn immerzu verprügelte, oder die Mutter, die das nicht interessierte. Der mangelnde Anschluss in der Schule und Marius' Einsamkeit ohne Freunde oder eine Beziehung. Aber selbst wenn er eine Beziehung zu einer Frau gehabt hätte, sie hätte ihn nicht erfüllt. Mario bemerkt mehr und mehr, dass er Lust dabei verspürte, sich Gegenstände fest in die Magengrube zu pressen, dass anderen vor Schmerzen schlecht geworden wäre. Ein weiteres Schlüsselerlebnis war, als Mario in einem Film sieht, wie ein Mann den anderen mit bloßen Händen erwirkt. Mit den Händen will ich seinem Körper den Übergang bis zum Tod bringen, so Mario in einer seiner späteren Vernehmungen. Nach seiner Ausbildung zum Elektroinstallateur folgte dann der Eintritt in die NVA. Hier schaffte er es sogar zum Berufsunteroffizier, während er seine Jagdfähigkeiten im Stillen weiter ausprägte und trainierte. Aber heute Abend soll es soweit sein. Heute soll aus der Theorie blutige Praxis werden. Marios Spaziergang durch den Park war mehr zufällig, aber der Gedanke, den auf der Parkbank schlafenden Jörg B. zu töten, versetzte ihn schon ein wenig in Ekstase. Aber Mario versucht sich noch im Zaum zu halten und nichts Unüberlegtes zu tun. Nach 20 Minuten schleicht er sich an die Parkbank heran und rammt dem schlafenden Jörg B. sein mitgebrachtes Messer in die Hüfte. Der Angriff hat nicht ganz den gewünschten Erfolg. Die Klinge des Messers verbiegt sich beim Auftreffen auf den Hüftknochen und führt auch nicht zu der gewünschten Wunde. Als Jörg aufspringt und versucht zu flüchten, stürzt sich Mario von hinten auf ihn und nimmt ihn in einen Würgegriff. Da Jörg sich aber nach Kräften wehrt und Mario merkt, dass er ihn nicht unter Kontrolle bekommt, stößt er ihm sein Messer tief in den Hals. Diesen Vorgang wiederholt er, gepaart von Schlägen und Tritten auf sein Opfer mehrmals, bis Jörg nicht mehr atmet. Seine Leiche versteckt Mario in einem Gebüsch und fährt mit dem Bus nach Hause, wo er nicht ganz zufrieden mit dem Ablauf seiner ersten Tat einschläft. Aber dies soll erst der Anfang sein. Darüber ist sich Mario beim Einschlafen schon sicher. Am nächsten Tag legt Mario in seiner Wohnung eine Akte über den Mord an und dokumentiert darin akribisch sein Vorgehen und Verbesserungsvorschläge für kommende Taten. Und diese sollten nicht lange auf sich warten lassen und sich gegen ihm körperlich unterlegenere Opfer richten. Nämlich gegen Kinder. Ortswechsel. Am 26. Juli 1983 ist der 9-jährige Dirk zu Hause auf dem Sprung. Er hat sich am ca. 200 Meter entfernten Badesee mit einem Freund zum Schwimmen verabredet. Um 16 Uhr soll er laut seiner Mutter wieder zu Hause sein, da dann sein Vater von der Arbeit kommt und die Familie im Anschluss gemeinsam essen möchte. Etwas länger wäre Dirk zwar lieber gewesen, aber verhandelt bringt eh nicht viel, also macht er sich ohne großen Protest auf den Weg. Aber er wird nie wieder zu Hause ankommen. Denn auch Mario S. ist an diesem Nachmittag am Badesee unterwegs und hat Dirk als sein nächstes Opfer auserkoren. Auf dem Weg zum See packt Mario den wehrlosen Dirk am Genick und zerrt ihn vom Weg ab in den Wald. Hier zwingt er den Jungen, sich hinzusetzen und sich von ihm für seine Unterlagen fotografieren zu lassen. Danach fragt er ihn aus. Er will wissen, wo er wohnt, was seine Eltern beruflich machen und wo Dirk zur Schule geht. Dirk gibt verängstigt Auskunft und Mario S. dokumentiert alles akribisch in seinem Notizbuch. Das liest sich dann in etwa so, ich zitiere. Name Dirk L., geboren 28. Juli 1973. Alter 9 Jahre, wohnhaft Südstadt Neubrandenburg. Augen blau, Haarfarbe mittelblond. Ich holte meinen Fotoapparat heraus und wechselte in aller Ruhe das Teleobjektiv gegen das Normalobjektiv aus. Dabei lauschte ich aufmerksam in Richtung Weg, aber es war alles ruhig. Daraufhin stand ich auf und fotografierte ihn. Ich war noch unschlüssig. Willst du das wirklich tun? Aber dann siegte die Lust in mir und ich zögerte nicht länger. Ich legte meine flache Hand auf seinen nackten Körper und tastete ihn langsam ab. Als meine Hand auf seinem Herz lag, spürte ich seine Angst. Ich hatte mich jetzt auf ihn gelegt und er bäumte sich ständig auf. Der kleine Mann entwickelte dabei große Kräfte, mit denen ich aufgrund fehlender Erfahrung nicht gerechnet hatte. Um sicher zu gehen, zog ich noch mein Messer und stach es ihm in die Brust. Im Anschluss an seine grausame Tat versteckt Mario S. die Leiche des kleinen Dirk unter Sträuchern in einem Gebüsch und fährt mit dem Bus in die Kaserne, wo er in aller Ruhe zu Abend isst, ehe er nach Hause geht. Mit dem Ablauf der Tat ist Mario deutlich zufriedener, Dennoch verlässt er aus Sicherheitsgründen in den nächsten Tagen nicht seinen Wohnort Kölpin, um sich nicht verdächtig zu machen. Als ihr Sohn um 17 Uhr immer noch nicht zu Hause angekommen ist, beginnen die Eltern von Dirk sich Sorgen zu machen. Nachdem Dirks Vater Werner selbst den See nach seinem Sohn abgesucht und bei seinen engsten Freunden nachgefragt hat, verständigt er gegen 20 Uhr die Polizei und meldet Dirk als vermisst. Die Polizei reagiert schnell und stellt unverzüglich einen Suchtrupp zusammen. Aber leider ohne Erfolg. Die Beamten brechen die Suche beim Einbruch der Dunkelheit gegen 23 Uhr ab. Nach einer schlaflosen Nacht begibt sich Werner am frühen Morgen des folgenden Tages auf eigene Faust nochmals auf die Suche nach seinem Sohn. Systematisch und voller Hoffnung durchstreift er das an den Badesee angrenzende Wasserschutzgebiet. An dem Transformatorenhaus des Schutzgebietes angekommen, fällt Werner in der Nähe ein aufgehäufter Berg von Ästen und Rhabarberblättern auf. Als er die ersten Blätter entfernt, kommen die leblosen Beine seines Sohnes Dirk zum Vorschein. Trotz seiner Trauer behält Werner die Nerven und berührt die Leiche seines Sohnes nicht. Er begibt sich auf dem schnellsten Weg zu einem Telefon und verständigt die Polizei. Die Spurensuche gestaltet sich mehr als schwierig. Aber dennoch lassen die Ermittler sich nicht entmutigen. Da die Leiche des Jungen deutlich ab vom Weg liegt, vermuten die Mordermittler, dass der Täter Dirk nicht an der Fundstelle, sondern weiter vorne im Waldgebiet umgebracht haben muss. Das soll dann aber auch schon alles mit verwertbaren Vermutungen gewesen sein. Denn die Spurensicherer können an Dirks Körper, der nur mit einer kurzen Hose und Schuhe bekleidet ist, keinerlei Fasern sicherstellen. Was die Polizei nach der Obduktion ausschließen kann, ist ein sexueller Missbrauch. Dirks Leiche weist keinerlei Spermaspuren oder sonstige Anzeichen hierfür auf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber es wird noch lange dauern, bis der wahre Täter gefasst und vor Gericht gestellt wird. Vorher muss erstmal ein Unschuldiger hintergittern, aber dazu später mehr. Am Geburtstag seines Sohnes, der einige Tage nach dem Fund der Leiche gewesen wäre, sucht sein trauernder Vater nun einen Sarg für seinen Jungen aus. Erschwerend zu den schleppend laufenden Ermittlungen im Mordfall Dirk kommt nun auch noch der Leichenfund von Marius erstem Opfer. Am 1. August 1983 finden Tierpfleger in der Nähe des Ziegengeheges im Park die stark verweste Leiche von Jörg B., den Mann, den Mario im Schlaf auf der Parkbank überraschte und tötete. Die Identifikation der Leiche fällt leicht, da Jörg B. in der Gesäßtasche seinen Ausweis mit sich führt. Auch lag der Polizei eine Vermisstenmeldung vor. Die Angehörigen von Jörg hatten einige Tage zuvor eine aufgegeben. Am Fundort stellen die Ermittler Stiefelabdrücke sicher. Zeitgleich durchleuchten sie das Umfeld des Ermordeten und hierbei macht sich ein Mann besonders verdächtig. Volker Geller. Dieser ist ein stadtbekannter Trinker und war mit dem Opfer Jörg B. bekannt. Beide hatten zusammen am Tattag gesprochen. Laut einigen Zeugenaussagen soll es auch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Anwohnern fiel Volker Geller auf, als er nur mit einer Turnhose und Gummistiefel sowie freiem Oberkörper am Strand herumlief. Die Ermittler nehmen Geller fest und organisieren eine polizeiliche Gegenüberstellung mit den Zeugen. Diese identifizieren Volker Geller als den Mann, den sie am Tattag mit dem Opfer zusammen gesehen haben. In den anschließenden polizeilichen Vernehmungen gesteht Volker Geller die Morde am kleinen Dirk und an Jörg B. Hierfür wird er von einem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei gibt über die Presse Entwarnung an die Bevölkerung. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellen soll. Denn am 3. September 1983 hat Mario S. wieder ein Erlebnis, welches er in seinem Tagebuch vermerken kann. An diesem Abend ist Mario im Städtchen Straßburg in der Uckermark unterwegs, als ihn in den frühen Morgenstunden der 16-jährige Ralf H. auffällt. Der Maurerlehrling ist gerade leicht schwankend auf dem Rückweg von seiner Stammkneipe nach Hause. Mario folgt ihm. Zu Hause angekommen, gibt es erstmal Ärger. Ralfs Mutter ist alles andere als begeistert, dass ihr Sohn mal wieder zu tief ins Glas geschaut hat und sich am frühen Morgen oder eher mitten in der Nacht in einem solchen Zustand präsentiert. Aber Ralf lässt die Moralpredigt routiniert über sich ergehen und macht sich dann auf den Weg ins Bett. Da es an diesem Tag besonders warm ist, sind alle Fenster im Haus geöffnet. Und so hat Mario einen Teil des Gesprächs sogar mitbekommen. Während er im Garten des Hauses umherschleicht, fällt ihm eine Leiter auf, die die Familie für den Schornsteinfeger an einer Mauer angebracht hat. Hiermit verschafft er sich Zutritt in Ralfs Zimmer im ersten Stock des Hauses. Mario hierzu in seinem Tagebuch, ich zitiere, »Da sah ich ihn heranschwanken. Er stellte sich als hübscher Bengel heraus. und hübsch besoffen. Er schwankte ziemlich und ich verfolgte ihn. Er schwankte dann ins Haus und benutzte die Garage als Eingang. Ich beleuchtete ihn schwach. Er war einfach herrlich und lag mit freiem Oberkörper im Bett. Ich nahm die Decke zurück, sodass er frei lag und ich mich an dem Anblick weiden konnte. Er war einfach klasse. Ich legte meine flache Hand auf seinen Bauch und seine Brust. Er schlief dabei ruhig weiter. Die Haut war glatt. Ein herrliches Gefühl und warm. Mario fesselt den immer noch schlafenden jungen Mann an einer Hand mit seinem mitgebrachten Seil und zieht sein Messer. Aber Ralf wird wach und wehrt sich. Er schreit und versucht, seinen Peiniger von sich wegzubekommen. Hierbei wird er von seinem Angreifer mehrfach mit dem Messer verletzt. Aber auch Mario zieht sich beim Todeskampf seines Opfers eine Verletzung an der Hand zu. Ralf hat Glück. Von seinen Schreien wird seine kleine Schwester wach, die plötzlich in der Tür steht und »Hilfe! Mörder!« schreit. Sie zwingt Mario, von seinem Opfer abzulassen und durch das Fenster zu fliehen. Diese Flucht bekommen zwei Jungs aus der Nachbarschaft mit, die gerade mit ihren Fahrrädern auf der Straße unterwegs sind. Mutig nehmen die beiden die Verfolgung auf. Aber einmal mehr entkommt Mario ungesehen. Hierzu schreibt er in seinem Tagebuch: »Ich war mächtig außer Atem, die Straßen noch leer und ich säuberte mich erstmal, denn das Blut hatte wohl doch gespritzt. Vielleicht auch meins, denn ich hatte mich etwas an der Hand verletzt vom Messer. Er hatte es mir mit einer heftigen Bewegung aus der Hand geschleudert, bevor ich floh. Ich verließ Straßburg und lief quer durch hohe Maisfelder und bildete mir ein, die gesamte Polizei Straßburg sei hinter mir her. Die total verängstigte Familie bringt indes den schwer verletzten Ralf in das nächste Krankenhaus. Da seine Verletzungen jedoch so schwer sind, muss Ralf nochmals in eine größere Klinik verlegt werden und auch dort für kurze Zeit künstlich beatmet werden. Aber er überlebt. In der Zwischenzeit sichert die Polizei die Spuren am Tatort. Einen Zusammenhang zu Mario S. vergangenen Taten erkennen die Ermittler allerdings nicht. Warum auch? Die Taten ereigneten sich woanders und abgesehen davon sitzt ja der Täter im Gefängnis. Am Tatort stellen die Ermittler im Zug der Spurensicherung das Messer, mit dem Ralf angegriffen wurde, einen Lederhandschuh sowie eine Taschenlampe der Nationalen Volksarmee, kurz NVA, sicher. Bei näherer Betrachtung können die Ermittler auch den gefundenen Handschuh näher einordnen. So handelt es sich hierbei um einen Lederhandschuh, der zur Grundausstattung von Offizieren sowie Berufssoldaten zählt. Ebenso wie die Taschenlampe. Beim Messer sieht es leider schlechter aus. Es handelt sich hierbei um ein Tauchermesser, welches frei verkäuflich und massenhaft im Umlauf ist. Um nähere Infos über die beiden anderen Beweismittel zu bekommen, wendet sich die Kripo an den nächstgelegenen Militärstützpunkt in Kölpin. Da es sich hierbei aber um militärisches Sperrgebiet handelt und das Ermittlungsersuchen der Polizei abgelehnt wird, müssen sich die Beamten mit dem Statement begnügen, dass die NVA keine Verdachtshinweise auf einen ihrer Soldaten gefunden hat. Auch bei den Umfeldermittlungen des Opfers ergeben sich für die Polizei keinerlei Hinweise. Eine pikante Tatsache ist, dass der leitende Mordermittler schon an einem vorherigen Mordfall von Mario S. mitgearbeitet hat. Und wieder einmal ist Mario ungestraft davongekommen. Und diese Tatsache soll noch tödliche Folgen haben. Hierzu mal wieder ein Auszug aus dem Tagebuch. Betreff Doppelmord vom 23. September 1983. Tatort Straße zwischen Brise und Borgsdorf. Zeit 18.12 bis 20.40 Uhr. Tod zwischen 20 und 20.40 Uhr. An diesem Tag fallen Mario S. die beiden Brüder Peter und Timo auf. Die beiden Jungs müssen um die 10 Jahre alt sein, vermutet er. Timo könnte auch ein oder zwei Jahre jünger sein. Beide haben in einem Waldstück Pilze gesammelt und sind nun auf dem Heimweg nach Oranienburg. Kurz entschlossen packt sich Mario beide Jungs am Nacken und drängt sie in den Wald. Hierzu der Täter in seinem Tagebuch: »Ich saß gerade auf einer Bank und wartete. Da hörte ich Kinderstimmen und sah sie die Kurve herunterkommen. Mist, dachte ich. Was soll ich denn mit zwei? Oder Doppelmord? Es waren wirklich hübsche Kerlchen. Ich war schon wieder aufgeregt und überlegte, ob und wie ich sie in den Busch führen könnte. Kurz entschlossen war ich hinter ihnen und griff sie von hinten am Hals. »Kommt mal mit, ich will mich mit euch unterhalten«, sagte ich. Dabei zog ich sie schnell in Richtung Wald. Nach dem ersten Schreck kamen dem Kleineren die Tränen. Der Große versuchte Widerstand zu leisten. Daraufhin nahm ich beide am Handgelenk und zerrte sie weiter. Nachdem Mario beide Jungs gefesselt hatte, beginnt er mit seinen Routinefragen. Woher seid ihr? Wer sind eure Eltern? Wo geht ihr zur Schule? Und so weiter. Anschließend macht er Fotos von seinen Opfern. Erst in Klamotten, dann halbnackt, bis sein Film in der Kamera leer ist. »Ich will mich mit euch nur unterhalten und fotografieren«, versuchte ich sie zu beruhigen. Der Kleine heulte ununterbrochen. Der Große sagte, »Ich weiß, was Sie wollen. Sie wollen uns ermorden. Das ist alles, was Sie wollen.« Und heulte auch. »Blödsinn«, sagte ich. Ich versuchte, sie zu beruhigen, so gut ich konnte. Danach trennt Mario die beiden Brüder, ehe er beide nacheinander in der beginnenden Abenddämmerung erwürgt und im Anschluss wie von Sinnen mit dem Messer auf den Halsbereich der beiden einsticht. Beim Erwürgen legt sich Mario wieder, wie bei seinen vorherigen Opfern, auf den Oberkörper der Kinder, deren Todeskampf ihm sexuelle Erregung bereitet. Die Leichen der beiden Brüder werden im Anschluss von Pilzsammlern gefunden. Aber da ist Mario S., wie so oft, leider schon über alle Berge. Es war gar nicht so leicht, jemanden mit dem Messer zu töten. Erwürgen ist einfacher und lautloser. Nun aber waren sie tot, schrieb Mario hierzu in sein Tagebuch über die beiden Morde. Als die Ermittler der Kripo am Tatort eintreffen, gefriert ihnen der Atem. Dennoch nehmen sie zügig die Ermittlungen auf und sichern Faserspuren und Schuhabdrücke. Da sich zum Tatzeitpunkt viele Pilzsucher im Waldgebiet aufgehalten hatten, erhofft sich die Polizei von ihnen vielleicht entscheidende Hinweise auf den Täter. Aber diese Hoffnung erlischt sehr schnell. So richtig was mitbekommen hat leider niemand. Auch versuchen die Ermittler, einen möglichen Bewegungsradius des Täters festzulegen. Es werden Bahnhöfe und Bushaltestellen überprüft. Auch hier wird kein Zusammenhang zu den vorherigen Taten gesehen, da ja der Schuldige einsitzt. Trotzdem überprüfen die Beamten mit Hilfe ihrer Berliner Kollegen einschlägig vorbestrafte Täter. Aber auch hier kein Erfolg. Wie auch. Mario S. ist zuvor niemals strafrechtlich in Erscheinung getreten. Aber das Morden soll noch lange nicht vorbei sein. Am 7. Februar 1984 treibt sich Mario S. im Neubaugebiet auf dem Datzenberg in Neubrandenburg herum. Hier mal wieder ein Auszug aus dem Tagebuch. Betreff Mord Februar 1984, fünftes Opfer. Es war diesmal nicht viel zu hören, die Polizei veröffentlichte aber auch nichts. Ich hörte lediglich, dass er aus dem Kindergarten kam. Anmerkung, es geht jetzt um das folgende Opfer. Tatverlauf. Es hatte mich einfach so hingetrieben, doch ich hatte kein sicheres Opfer gefunden. Ich war zum ersten Mal auf dem Datzeberg und wollte eigentlich schon wieder zurückfahren, als ich ihn sah. Der 6-jährige Mirko ist an diesem Tag gemeinsam mit seinem Vater in der Kaufhalle zum Einkaufen. Der Markt liegt fast genau gegenüber von dem Mehrparteienhaus, in dem Mirko mit seiner Familie lebt. Da es ihm beim Einkaufen zu langweilig wird, bittet Mirko seinen Vater, ob er schon mal nach Hause gehen dürfte. Hier läuft er dann Mario quasi in die Arme. Dieser folgt ihm ins Haus. Zitat: Es war bereits dunkel. Ich wollte es erst nicht glauben, dass er allein war. Doch es war so und ich ging hinterher. Er ging direkt nach Hause, ohne sich umzudrehen. Als er dann am Häuserblock entlang ging, rang ich noch mit mir. Sollte ich ihn nehmen oder nicht? Er war ja ziemlich klein, aber sah niedlich aus. Als er dann ins Haus ging, ging ich kurz entschlossen hinterher. Er hatte kein Licht angemacht. Es war ein Haus mit einem Vorder- und einem Hintereingang. Ich rief hinter ihm auf der Treppe, »Warte mal!« Es war wohl zu leise, denn er hat mich nicht gehört. Oben auf dem Treppenansatz holte ich ihn ein und flüsterte, »Komm mal mit!« und führte ihn die andere Seite des Treppenhauses wieder herunter. Er sträubte sich dabei und wollte sich am Geländer festhalten. »Warum denn?« fragte er. »Wirst du schon sehen. Wenn du mitkommst, passiert dir nichts. Sonst tue ich dir aber ganz doll weh.« »Ich will aber nicht«, sagte er, ließ sich aber dann herunterführen. Ich unterhielt mich nur kurz mit ihm, denn ich musste den Bus um 19.30 Uhr ja noch kriegen. Im Keller des Mehrfamilienhauses angekommen, drängt Mario S. sein kleines Opfer in eine Nische und schlägt ihm in die Magengegend. Im Anschluss erwürgt er den kleinen Jungen. »Das Töten gab mir wieder ein Glücksgefühl«, so Mario in seinem Tagebuch. Lange auskosten konnte Mario S. dieses widerliche Glücksgefühl allerdings nicht, denn ein anderer Hausbewohner kam die Treppe herunter in den Keller. Mario flüchtete zur anderen Seite über das Treppenhaus und verließ das Haus, ehe er mit dem Bus nach Hause fuhr. Die Leiche des kleinen Mirko wird im Anschluss von einem Hausbewohner gefunden. Das Verfahren, welches leider schon traurige Routine geworden ist, startete von neuem. Um es abzukürzen. Die Kripo kam, niemand hatte etwas gesehen. Und ein weiterer unschuldiger junger Mensch ist tot. Die Bewohner der Neubausiedlung sind entsetzt und voller Sorge. Während die Polizei noch ermittelt, machen wir einen Zeitsprung. Es ist der 24. Juni 1984. Mario ist wieder auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Am frühen Morgen macht er sich von seiner Wohnung aus auf den Weg zum Kiessee in Schildow. Hier fällt ihm der 10-jährige Daniel K. auf. Der Junge ist gerade mit dem Fahrrad unterwegs, als er stürzt und auf dem Kiesweg landet. Als sich Daniel gerade wieder aufrichtet, wird er von Mario angesprochen. Aber der feige Mehrfachmörder zögert und entscheidet sich, von Daniel abzulassen, da noch andere Kinder in der Nähe spielen und er so gesehen werden könnte. Aber Mario will wiederkommen. Er hält Daniel für, Zitat, voll todestauglich. Am 8. Juli 1984 ist Mario wieder am Kiessee und hält Ausschau nach Daniel. Der ist aber allerdings an diesem Tag nicht da. Dafür trifft Mario dessen Bruder Marco. Und dieser Junge tut das, wozu alle anderen Opfer nicht die Möglichkeit hatten. Denn als Mario es ihn anspricht, antwortet er: »Willst du mit meinem Vater sprechen? Der steht da vorne an der Baumbrücke.« Und rennt los in Richtung seines Vaters. Mario S. will indes mit dem Fahrrad flüchten, aber er hat einen Platten. Als Marco bei seinem Vater ankommt und ihm erzählt, was ihm gerade widerfahren ist, macht sich Winfried K. auf die Suche nach dem Mann, der seinen Sohn angesprochen hat. Er läuft den Weg herunter und findet das Rad und wenig später auch Mario S. Diesen hält er fest, bis die Polizei eintrifft und ihn verhaftet. Mario steht die ganze Zeit wie angewurzelt da und sagt kein Wort. Ihm ist klar, dass er nun überführt ist. Die herbeigerufene Polizei nimmt ihn mit und bringt ihn aufs Revier. Ebenso stellen die Beamten bei ihm ein Seil, ein Notizbuch, ein Messer sowie ein Fotoapparat sicher. Schon als sich die Beamten das Fesselwerkzeug ansehen, ist ihnen klar, wen sie hier vor sich haben. Denn diese Art von Seil wurde auch schon bei den anderen Opfern verwendet. Bei der Vernehmung streitet Mario zunächst jegliche Tatabsicht ab und gibt an, er habe sich mit den Kindern nur unterhalten wollen. Als ihn dann die Ermittler auf den Mord an den beiden Brüdern ansprechen, bricht es aus Mario heraus. »Na gut, ich sage es«, beginnt er sein Geständnis. Nachdem er den Mord an den beiden Brüdern gestanden hat, sind sich die Ermittler sicher, dass da noch mehr sein muss. Und nach diversen Stunden Verhör wissen sie zwei Dinge sicher. Zum einen, dass seit über einem Jahr ein unschuldiger Mann im Gefängnis sitzt und zum anderen, dass sie hier einen geisteskranken Massenmörder vor sich haben. Mario S. wird in Untersuchungshaft gebracht. Nach einigen Tagen gibt er zusätzlich noch ein schriftliches Geständnis ab, wobei er noch weitere von ihm einst geplante und begangene Straftaten zum Vorschein bringt. In seiner Wohnung in Ost-Berlin finden die Ermittler zudem ein Buch mit der Aufschrift »Geheime Privatsache«, worin Mario alle Morde sehr detailliert niedergeschrieben hat. Dieses Tagebuch spielt selbstverständlich auch bei der Anklage eine gewichtige Rolle. Mario S. wird am 19. November 1985 vom Bezirksgericht Neubrandenburg wegen Mordes in 5 Fällen, versuchten Mordes in 1 Fall und wegen geplanten Mordes in 20 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er ist zunächst in der JVA Bautzen inhaftiert. Im November 2013 lehnt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein von Mario eingereichtes Gesuch auf eine vorzeitige Haftentlassung ab. Da die Staatsanwaltschaft Berlin im Jahr 2024 zu der Einschätzung kommt, dass aufgrund seines Gesundheitszustandes eine Gefährdung von Menschen eher unwahrscheinlich sei, wird am 4. April 2024 die Vollstreckung der lebenslangen Haft nach fast 40 Jahren ausgesetzt. Was danach aus Mario S. geworden ist, weiß man leider nicht.
Das ist ein heftiger Fall, diesmal, den du mitgebracht hast.
Ich musste auch diverse Male Pause machen zwischendurch, ja.
Ja, ich meine, wir haben schon viele heftige, schlimme Fälle gehabt, ähnlich wie diesen hier. Aber wir hatten noch nicht den Fall, dass der Täter dann auch noch so haargenau davon berichtet hat und Tagebuch darüber geführt hat. Das hat das Ganze wirklich ganz, ganz schlimm gemacht, sich anhören zu müssen. Mein letzter Gedanke war jetzt zumindest mal, naja, wenn man von Mario S. danach nichts mehr gehört hat und nicht weiß, was aus ihm geworden ist, dann war er zumindest nicht nochmal straffällig. Ich habe jetzt auch gleich noch die Frage, wie alt er überhaupt war. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie alt er überhaupt war.
Zum Tatzeitpunkt um die 22 Jahre bei Entlassung, ich habe das nachgerechnet, 64.
Okay, also mit 64 wäre man tatsächlich nach wie vor in der Lage, jemanden was Böses zu tun, vor allem wenn er sich ganz gezielt sowieso an Kinder gerichtet hat oder Opfer sich rausgesucht hat, die wesentlich schwächer waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so Todesstrafe bin ich kein Fan von. Ich glaube, das siehst du ähnlich wie ich. Auch wenn man emotional gesehen immer sagt, der hätte den Tod verdient, finde ich, gehört die Todesstrafe überall abgeschafft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in solch schlimmen Fällen, wenn jemand aus purer Mordlust handelt, wie es in dem Fall der Fall war, plus sexuelle Befriedigung zeitgleich, dann gehört er für immer hinter Gittern. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst oder ob du da voll anderer Meinung bist, aber ich finde das ganz schlimm, weil in meinem Kopf der Gedanke ist, diese Mordlust, die hört ja nicht auf einmal auf, nur weil er jetzt älter geworden ist und nur weil er ja vielleicht gesundheitlich jetzt nicht mehr ganz so fit ist.
Ich sehe das hundertprozentig genauso wie du. Ich weiß jetzt nicht dieses gesundheitlichen Gründen. Vielleicht ist er wirklich so schwer krank, dass er vielleicht sogar auch pflegefallmäßig irgendwie ist oder so. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr gefunden darüber. Ich habe halt eben nur gefunden, dass er halt eben entlassen worden ist. Da gab es auch noch mal einen kleinen Zeitungsartikel zu, aber da stand jetzt auch nicht viel mehr drin. Ich hätte noch eine Ergänzung, die ich jetzt nicht in den Fall mit reingenommen habe. Soll ich die jetzt erst machen oder möchtest du erst deine Frage stellen?
Ja, mach ruhig. Mhm.
Es stand ja hier auch des 20-fachen geplanten Mordes. Ich habe noch einen geplanten Mord hier. Und das Interessante an dieser Sache ist, dass dieser junge Mann, also damals junge Mann, der umgebracht werden sollte, der hat von dieser Mordabsicht erfahren, als eine Dokumentation über diesen Fall rausgekommen ist. Und hat sich dann gemeldet. Das war ein Auszubildender, der in einem ledigen Wohnheim gewohnt hat. Und an diesem Wohnheim hat sich der Mario S. dann auch rumgetrieben und hatte den jungen Mann dann als sein nächstes Opfer ausgemacht. Er hat sich dann einen Abend dafür ausgesucht, wo der junge Mann mit seinen Kollegen zusammen gefeiert hat, hat mit einem Radiorekorder, haben die auch Musik gehört und haben auch gut einen getrunken. Und als die Feier dann rum war, hat der junge Mann sich in seinem, wie so kleine Baracken waren das, hat er sich zum Schlafen hingelegt. Der Mario ist dann durchs Fenster geklettert, konnte ihn aber nicht fesseln, weil der junge Mann sich so in seine Decke eingeschlungen hatte, dass er nicht an die Hände rankam, ohne den zu wecken. Und hat dann die Sache abgebrochen, ist gegangen und hat den Radiorekorder aber geklaut. Den hat er mitgenommen. Als der dann gefasst wurde, der Mario, es wurde dieser Auszubildende zur Polizei gerufen. Also der ist am nächsten Tag zur Polizei, hat seinen Radiorekorder als gestohlen gemeldet, weil er ihm auch gar nicht gehört hat. Den hatte er sich von einer Kollegin geliehen und hat dann dafür hat er halt die Polizei gerufen, hat den Diebstahl angezeigt. Als der Mario S. dann gefasst wurde, wurde dieser junge Mann dann auf die Polizeiwache gerufen und sollte dann diesen Radiorekorder identifizieren. Das hat er auch gemacht, hat dann gesagt, ja, das ist meiner. Er konnte ihn mitnehmen. Es wurde ihm aber nicht gesagt, warum er da jetzt hingehen sollte.
Ach du Scheiße.
Und der wurde auch interviewt in diesem Bericht. Der sagte, ja, die haben mir den Rekorder gegeben, haben gesagt, ja gut, kannst wieder gehen, kannst du mitnehmen. Sagt er, und Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als ich dann jetzt da 30 Jahre später mitkrieg, ja, ich sollte umgebracht werden. Der wäre auch noch mal wiedergekommen, wenn er nicht erwischt worden wäre.
In dem Fall muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht besser, dass er das nicht gewusst hat. Weil wenn du dir mal vorstellst, wenn er davon eine Ahnung gehabt hätte, mit welcher Angst er sein ganzes Leben lang weiterhin rumgelaufen wäre. Vielleicht ist es in dem Fall gar nicht so verkehrt, dass er einfach unwissend war. Aber korrekt finde ich es auch nicht. Also da hätte ihm eigentlich jemand mal aufklären müssen.
Ja, also ich finde das halt jetzt echt heftig. Ja, also ja, gut. Also das wollte ich halt, ich wollte es jetzt nicht in den Fall mit reinnehmen, weil es jetzt eigentlich ja, es ist ja zum Glück nichts passiert, Gott sei Dank. Aber ich wollte es halt in die Nachbesprechung einfach mal mit reinbringen. Ist ja ganz interessant.
Ja, so viel hatte ich mir jetzt zu dem Fall nicht notiert. Zum einen hatte ich mir aufgeschrieben, dieser Volker Geller, ich weiß jetzt nicht, ob du den Namen geändert hast.
Name ist geändert.
Okay, aber der Mann, der ja ein Jahr zu Unrecht in Haft gesessen hat, ich frage mich immer, wie es überhaupt kommen kann. Also wie da die Verhöre geführt werden mussten zu der Zeit, dass jemand tatsächlich zwei Morde gesteht, die er niemals begangen hat.
Hier, da fällt mir jetzt gerade nur das Wort ergebnisorientiert ein. Das ist sehr neutral ausgedrückt.
Ja, also ich finde das ganz schlimm, wenn man hört, dass jemand Morde gesteht, die er gar nicht begangen hat, dann kannst du dir vorstellen, wie das Verhör ungefähr abgelaufen sein muss, was das für eine psychische Belastung gewesen sein muss, unter welchem Druck man dabei gestanden haben muss, um einfach Morde zu gestehen, die man nicht getan hat, um einfach nur seine Ruhe zu haben. Also ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann einknicken würde. Weiß ich nicht, also ich würde niemals Morde gestehen können, die ich nicht getätigt habe. Aber gut, es ist jetzt aus meiner Sicht natürlich leicht gesprochen zu sagen, nee, ich könnte das niemals. Wer weiß, was dafür Verhörmethoden angewendet wurden.
Ja, ich kann das kann's auch nicht beurteilen. Es ist halt, wie gesagt, ja, der Mann hat über ein Jahr unschuldig im Gefängnis gesessen.
Ja, dann hatte ich das ja vorhin schon angesprochen. Also hier ist wirklich, es ist so ein Bilderbuchfall von, er hat aus Mordlust getötet. Plus nicht nur eben diese Mordlust, er hatte ja auch eine sexuelle Befriedigung dabei. Und mir ist eben auch aufgefallen, klar, er sagte ja, nach dem ersten Mord sollte es dann ein Opfer sein, was leichter zu bewältigen ist. Aber es waren ja trotzdem immer Jungen. Das heißt, er hatte ja auch wohl auch eine ganz bestimmte Neigung und Vorlieben. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Und selbst wenn jetzt keine Spermaspuren gefunden oder sichergestellt werden konnten, sehe ich es trotzdem als sexuellen Missbrauch, also allein wie die Tat abgelaufen ist. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass man sich das jetzt alles so bildlich vorstellen konnte durch diese Tagebucheinträge. Apropos Tagebucheinträge, dazu hatte ich nämlich auch noch eine Frage. Hat er irgendwann mal vor Gericht oder während des Verhörs erwähnt, warum er überhaupt so akribisch Tagebuch darüber geführt hat? Weil klar, also mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, um halt eben nochmal diese sexuelle Lust dabei zu empfinden und sich das alles in meinen Kopf zu rufen. Aber er hatte ja auch Bilder angefertigt. Ja, das heißt, eigentlich hatte er da schon ausreichend, es ist schlimm, es klingt aber ausreichend Material. Mit diesem Tagebuch hat er eben dafür gesorgt, dass man ihm auch etwas nachweisen konnte.
Ja, also das, was du gesagt hast, ist eigentlich die absolut richtige Variante. Die hat hinterher eine forensische Psychologin auch bestätigt. Der hat das wirklich zum einen für sich gemacht, wie ein Tagebuch. Die Menschen schreiben ja hauptsächlich Tagebuch, um Erinnerungen festzuhalten, um sich dann nochmal ja, daran erinnert zu fühlen, das vielleicht teilweise nochmal zu durchleben, wenn man Tagebuch schreibt oder sowas. Und die Art und Weise, wie er das geschrieben hat, das war halt wirklich so, der war Soldat. Ja, also diese Meldungen, das ist wirklich so, wie man eine Meldung schreibt. Ja, ja. Ort, Uhrzeit, Datum, das und das, der und der. Also genau und genau so war das geschrieben.
Gut, ich hatte mir dann noch notiert, wie schrecklich ich es mir vorstelle, als Vater meinen eigenen Sohn tot auffinden zu müssen. Weil ich es da auch merkwürdig fand, dass er ihn direkt gefunden hat, die Polizei aber nicht dazu in der Lage war, aber es ist ja jetzt was ganz anderes. Also ich finde, es ist einfach nur ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke, eine ganz schreckliche Vorstellung. Und auch dieser Ausdruck voll todestauglich. Also wie man zum Teufel auf so eine Formulierung kommt, also es ist ganz, ganz krank. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Aber hingegen muss ich sagen, dass ich es ganz, ganz toll fand, dass eben dieser mutige Sohn, Marco hieß er, oder hast du ihn zumindest genannt, eben in der Lage war, in der Situation so richtig zu reagieren und zu sagen, hey, da drüben steht mein Vater, willst du mal mit ihm sprechen? Das ist absolut tapfer, absolut mutig und ich denke, es wird eben auch daran gelegen haben, dass die Eltern eben den Sohn super aufgeklärt haben, wie er sich in solch einer Situation zu verhalten hat, was er am besten tut. Also wirklich alle absolut richtig reagiert.
Ja, auch von dem Vater, dass der gesagt hat, ich gucke jetzt mal, wer das ist, der hier einfach mein Kind anlabert.
Ja, ich denke mal, es wird ja dann zu dem Zeitpunkt auch durch die Presse gegangen sein, die ganzen Morde und dass da eben auch kleine Kinder davon betroffen waren.
Die genauen Beweggründe, die konnte ich jetzt nicht eruieren, aber ich fand das halt toll, dass er gesagt hat, ja, das will ich mir jetzt mal angucken und ist da hinterher und hat auch gesagt, nee, du bleibst jetzt mal hier, bis die Polizei kommt. Das klären wir jetzt hier erstmal. Ist toll. Also er hat mindestens 20 Leben gerettet, wenn man das jetzt mal liest.
Ja, es ist auch so traurig, dass er nicht schon, also sowieso, man hätte alle Taten verhindern müssen, aber dass er bei dem erfolglosen Opfer, also bei Ralf, hatte er ja überlebt, ne? Dass er da nicht schon aufgespürt wurde. Zum einen, weil er ja auf frischer Tat ertappt wurde von mehreren Menschen, sogar verfolgt wurde teilweise, auch super mutig von diesen Nachbarn. Zwei waren es ja. Und dann hatte ich mir auch aufgeschrieben, wenn er sich ja selber dabei verletzt hat, du hast ja erzählt, er hat sich ja selber versehentlich bei der Tat verletzt, dann hätte man ihn ja eigentlich anhand der Blutspuren auf jeden Fall festmachen können. Also zumindest diesen Mordversuch hätte man ihm nachweisen können. Doof ist natürlich, dass er natürlich in keiner Datenbank irgendwo aufgeführt war, ja, weil er ja bislang nicht straffällig war. Ja, und das waren die 80er Jahre. Ja. Aber man hätte ihn zumindest, wenn er jetzt nicht so akribisch Tagebuch geführt hätte, hätte man ihm diesen Mord zweifelsfrei nachweisen oder auf Mord, diesen Mordversuch zumindest hätte man, zweifelsfrei nachweisen können.
Ja.
Also, wie gesagt, ich saß hier mit offenem Mund. Es ist ein ganz, ganz schrecklicher Fall, aber gleichermaßen, auch wenn man so schockiert ist, findet man es sehr interessant, auch mal so einen Fall vorliegen zu haben, um in die Psyche quasi des Täters eintauchen zu können, wie er halt eben diese Tat geschildert hat. Und man sagt ja immer, oder wir haben immer gesagt, meistens liegen die Beweggründe für die Taten irgendwo in der Kindheit, in der Erziehung, oder man weiß, woher es kommt. Diese Vorlieben kann man nicht erklären, aber auch hier muss man auch wieder sagen, auch Mario hatte eine ganz schreckliche Kindheit, scheinbar, so wie du es geschildert hast, auch mit einem aggressiven und gewalttätigen Vater, eine Mutter, die sich nicht darum geschert hat, keine Freunde in der Schule, das heißt, er war immer auf sich allein gestellt.
Ja, das stimmt.
Ich habe schon in der OneDrive gesehen, da ist ein Foto für mich.
Ja, es gibt nicht mehr. Ich hätte jetzt noch Bilder, die er selbst angefertigt hat von den Kindern, aber das wollte ich nicht.
Nein, um Gottes Willen, nee, das würde ich auch nicht wollen. Also ein verpixeltes Foto dann vom Täter scheinbar. Das könnt ihr euch natürlich auch auf Instagram ansehen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Und da freuen wir uns natürlich auch jederzeit über euer Feedback zu dem heutigen Fall. Gerne könnt ihr dieses übrigens auch unter Spotify loswerden, denn dort gibt es ja auch mittlerweile eine Kommentarfunktion, die hoffentlich auch wieder funktioniert und ich die Kommentare hoffentlich auch bald wieder freischalten kann. Ja, wenn du möchtest, kannst du eigentlich direkt ein neues Jahr ziehen.
Gut, ich habe schon alles aufgemacht, ich muss mir nur gerade meinen Stift noch holen. So. 1971.
1971 hatte ich dreimal, scheint wohl mein Jahr bislang gewesen zu sein. Okay. Aber wir haben auch schon Fallvorschläge.
Ja, dann machen wir das mal. Okay, ist notiert.
Super. Falls ihr übrigens Fallvorschläge habt, entweder für 1971 oder für jedes andere beliebige Jahr, könnt ihr diese selbstverständlich nicht nur über Instagram einreichen, sondern auch gerne per E-Mail an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Übrigens, falls ihr kein Instagram habt, könnt ihr auch die Bilder immer auf unserer Homepage allejahremörder.de einsehen.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dann war es das von uns für diese Woche. Gut, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich lustiger zu und nicht mit Mord und Totschlag. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.